Selbstvertrauen, das Vertrauen in sich und in seine Fähigkeiten. Zuversicht, dass ich mit Anstrengung, Übung und Ausdauer alles, wirklich alles lernen und werden kann. Diese Haltung, dieses Mindset, das ist das, was wir hier bei Klassenheld vertreten und was wir für unsere Kinder wollen. Ich frage mich, wie ist es denn um mein Selbstvertrauen bestellt, wenn mich andere immer als der oder die andere wahrnehmen, wenn ich immer anders wahrgenommen werde? Und wie ist mein Selbstbild auf andere, wenn ich für andere immer auf meine Hautfarbe oder meine Kultur reduziert werde? In den vergangenen Wochen habe ich total viel über diese Themen nachgedacht und bin so wahnsinnig dankbar, dass ich eine Frau, die sich so, so gut mit diesem Thema auskennt und die wirklich Vorreiterin hier im deutschsprachigen Raum beim Thema Umgang mit Rassismus für Kinder und Jugendliche ist.
Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule? Mach dein Kind zum Klassenheld. Dieser Podcast ist für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen.
Ich will, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat.
Für Lisa Reinheimer ist Schulerfolg eine Herzensangelegenheit. Sie ist Lehrerin, Lerncoach und kennt die Spielregeln des Schulsystems. Klassenheld, denn gute Noten öffnen die Tür zur Traumzukunft deines Kindes.
Bevor wir in diese wichtige Folge starten, gibt's eine kurze Info, die für alle Eltern von Teenagern interessant ist. Wenn's in der Schule nicht rund läuft und dein Teenie lustlos ist, noch keine Verantwortung für sein Leben übernimmt und noch gar nicht weiß, wo es beruflich hin will, dann ist dieses Online-Programm eure Chance. Das Chancenfestival ist das Online-Erlebnis für junge Erwachsene, die sich ihre Traumzukunft erschaffen möchten. Glück und Erfolg beruflich sowie privat. Beim Chancenfestival werfen wir einen ganzheitlichen und bestärkenden Blick auf verschiedenste Lebensbereiche. Familie, Freunde, Partnerschaft, Beziehung, Gesundheit, Körper, Spaß, Hobby, Finanzen und Schule. Und wir finden noch eine Berufsidee. Wir entdecken dabei vorhandene Ressourcen, definieren Ziele und lassen uns von den größten und bekanntesten Rednerinnen und Rednern des deutschsprachigen Raumes inspirieren. Was unterscheidet denn das Chancenfestival von anderen Online-Kongressen? Naja, die Garantie, dass es deinem Kind etwas bringt. Als Lehrerin und Lerncoach habe ich das Programm nämlich so gestaltet, dass sich Erfolgserlebnisse auch ganz schnell einstellen. Denn ich weiß, dass genau diese schnellen Resultate zum Weitermachen motivieren. Neues Wissen dockt an die Erfahrungen deines Kindes an und kann so auch nachhaltig verarbeitet und umgesetzt werden. Dein Kind und oder du, wer auch immer teilnimmt, schaut nicht nur Videos, sondern lernt nachhaltig und interaktiv mit einem 80-seitigen Workbook, das mit ganz viel Liebe zum Detail gestaltet wurde. Am Ende der Teilnahme erhalten alle Teilnehmenden als i-Tüpfelchen noch ein Zertifikat. Ein Zertifikat, das ihnen vielleicht die ein oder andere Tür zu einem Traumjob öffnen kann. Wer weiß. 3 Wochen und 21 Speaker später ist dein Teenie auf jeden Fall bereit, Verantwortung über sein Leben zu übernehmen und alle notwendigen Schritte in Richtung Traumzukunft auch selbst zu gehen. Erfolg und Zielstrebigkeit in der Schule, erfüllte Beziehungen zu Familie und Freunden, Zuversicht und Strategien zum aktiven Gestalten der eigenen Traumzukunft. Klingt super, oder? Die letzten 3 Wochen fand die Premiere des Chancenfestivals statt und ich bin ehrlich, ich war so überwältigt vom Feedback der Teilnehmenden, denn das hat sich wirklich überschlagen. Sie hatten viel erwartet und haben noch mehr geliefert bekommen. Claudia, eine Klassenheldenmama, war zum Beispiel ganz begeistert, dass ihr Sohn jetzt früher schlafen geht und von sich aus die Hälfte seines Taschengeldes zur Seite legt. Es ist jetzt nicht so, dass Claudia ihm das nicht selbst oft genug gepredigt hat. Aber dennoch scheint es bei ihrem Sohn eine ganz andere Wirkung gehabt zu haben, wenn es Dr. Martin Schlott, der Schlafexperte, oder Ludger Quante, ein Finanzexperte, gesagt hat. Und Elke, eine andere Klassenheldenmama, hat ihre Tochter zum Chancenfestival angemeldet und war ganz begeistert. Denn ihre 17-Jährige hat nun endlich eine Idee, was sie später mal machen möchte. Inspiriert hat sie vor allem die Videos von dem Zukunftsforscher und dem Leiter des größten europäischen Zukunftsforschungsinstituts, Sven Gabojanski. Und auch Sven Schöpker und Pascal Keller haben sie ganz schön beeinflusst, denn die gehen das Thema Berufsorientierung mal ganz anders an. Und weil das Chancenfestival schon für so viele Eltern und Teenager eine große Bereicherung war, habe ich mich jetzt entschieden, dass jeder jederzeit mitmachen kann, weil es einfach schade wäre, wenn die Tür jetzt erstmal wieder für ein paar Jahre geschlossen wäre. Du bekommst also 3 Wochen lang ein Video, die Inhalte stehen dir aber für die Ewigkeit zur Verfügung. So kann dein Kind oder du, wer auch immer am Chancenfestival teilnimmt, die Weiterentwicklung im ganz eigenen Tempo durchführen. Und für wen ist es denn jetzt also geeignet? Erstens für junge Erwachsene ab ca. 12 Jahren, die auf der Suche nach einem Sinn oder einer Berufsidee sind oder die jetzt und in ihrer Zukunft gerne glücklich und erfolgreich sein möchten. Oder aber auch für große Erwachsene, die sich neu erfinden möchten und ihr volles Potenzial ausschöpfen möchten. Für große Erwachsene, die beruflich und privat irgendwie nicht völlig zufrieden und glückselig sind. Für junge und alte Erwachsene, die mal mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung in Kontakt kommen wollen und sich einfach mal inspirieren lassen wollen von Rednerinnen und Rednern, die garantiert das ein oder andere Aha, so habe ich die Sache noch nie betrachtet, in dir rauskitzeln. Als Speaker mit dabei sind Patrick Heitzmann, der Ernährungs- und Fitnessexperte, den wohl jeder aus dem Fernsehen kennt. Top-Speaker Hermann Scherer, bekannt von dem Spiegel-Bestsellerbuch Glückskinder. Dann Dr. Stefan Friedrich, der Gründer von Gedankentanken und die 9-fache Profi-Box-Weltmeisterin Rola El-Halabi und viele, viele, viele mehr. Das ganze Programm ist wirklich Gold wert, kostet aber nur 47 Euro. Und wie gesagt, die Inhalte und das Workbook stehen dir dein Leben lang zur Verfügung. Und das Zertifikat bekommst du auch noch. Wenn du also denkst, das wäre etwas für dein Teenie-Kind, dich selbst, dein Patenkind, das Kind deiner Nachbarn oder für wen auch immer, dann schau mal auf meiner Website vorbei, www.klassenheld.com, denn da findest du alle weiteren Informationen. Jetzt lass uns starten mit dieser wirklich sehr wichtigen Podcast-Folge.
Im Interview heute, ich bin so dankbar, dass sie sich die Zeit nimmt, weil sie ist gerade wirklich bei so vielen namhaften Magazinen unterwegs, ist Frau Dr. Nkechi Maduboko. Sie ist promovierte Soziologin, Dozentin, Autorin und arbeitet mittlerweile seit 20 Jahren als Moderatorin. Das Thema Empowerment von Kindern und Jugendlichen, wie man mit Rassismus umght und die Kinder für Diversität und ja, gesellschaftliche Vielfalt sensibilisiert. Dafür ist Frau Maduboko wirklich die Expertin und hat schon so einige Bücher und Artikel geschrieben und veröffentlicht und ist deswegen heute hier. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich hier im Klassenheld-Podcast begrüßen und sage Hi.
Hallo, Töchchen. Hi.
Frau Maduboko, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, um heute dabei zu sein. Und ich bin ganz gespannt, wie wir durch Sie heute mehr über das Thema erfahren dürfen, warum das Thema Empowerment überhaupt wichtig ist, was dahinter steckt und wie wir alle in unserem Alltag einen Beitrag dazu leisten können, dass die Vielfalt in unserer Gesellschaft auch tatsächlich gelebt wird und einfach selbstverständlich wird.
Ja, selbstverständlich gelebte Vielfalt, das ist auf jeden Fall die Traum- und Wunschvorstellung, die jeder hat. Vor allem Eltern haben den ganz großen Wunsch, dass ihr Kind überall akzeptiert wird, angenommen wird, gleich behandelt wird und eben nicht in irgendeiner Form ausgegrenzt wird. Das wünschen sich alle Eltern, selbstverständlich. Aber ja, die Realität sieht leider ein bisschen anders aus.
Wie sieht ihr denn aus? Also in welchen Situationen erfahren Kinder und Jugendliche ihrer Erfahrung nach den Rassismus? In Schulen oder Kindergärten?
Genau, da sind sie schon direkt bei den wichtigsten Bildungsinstitutionen, in denen leider man nicht sagen kann, dass es dort rassismusfreies Miteinander gibt. Tatsächlich passiert es bereits im Kindergarten, Rassismus einerseits unter Kindern, die man nennt es Vorbias, so eine Art Vorurteile, die Kinder entwickeln. Teilweise Interpretationen aus dem, was sie sehen in ihrem Umfeld, was sie hören. Und dann beginnen entlang von Religion, entlang von Hautfarbe Entscheidungen zu treffen. Ja, den wollen wir jetzt zum Beispiel hier nicht mitspielen lassen. Du darfst hier nicht auf die Schaukel. Das dann in gewisser Weise erstmal ausprobieren. Da ist es eben so wichtig, eben geschultes Personal zu haben, Erzieher und Erzieherinnen, die für eine vorteilsbewusste Erziehung in irgendeiner Form sensibel sind und wissen, dass da ihr Job nämlich beginnt, den Kindern klarzumachen, entlang welcher Vielfaltsdimensionen wir Unterscheidungen machen, und eigentlich sollte gar keine eine Rolle spielen.
Ja, was ich mich frage, wie stehen Sie denn zu der Aussage, kein Kind wird als Rassist geboren? Und vor dem Hintergrund, wie kommt es denn zu diesen Vorvorurteilen, wie Sie gesagt haben? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre vielleicht ein Kind mit einer anderen Hautfarbe und von heute auf morgen erlebe ich im Kindergarten, dass ich mich nicht mehr mit auf eine Schaukel setzen darf. Da muss doch eine Welt für mich zusammenbrechen.
Ja, also ich weiß gar nicht, wann man das erste prägende Erlebnis hat. Ich glaube, das geht bei vielen weit zurück. Was ist jetzt die Frage? Ich habe es jetzt nicht verstanden.
Ja, mich berührt das Thema so sehr. Deswegen, ich frage mich, wie kommen Kinder zu diesen Vorvorurteilen, die sie
genannt haben? Ja, also mein Gott, Kinder leben in einer Gesellschaft. Sie nehmen wahr, wie Menschen behandelt werden. Sie sehen in Kinderbüchern, wer sichtbar ist und wer nicht sichtbar ist. Sie sehen, ob Erwachsene Sprüche machen zu gewissen Merkmalen von Menschen, und das alles interpretieren Kinder. Und manchmal imitieren sie auch einfach das, was der Onkel, der Nachbar oder die Mutter gesagt hat. Und entlang dieser vielen, vielen Botschaften, die Kinder bekommen, entstehen dann natürlich diese Merkmale. Und es gibt ja diese sehr, sehr bekannte, diesen sehr, sehr bekannten Film über Black Dolls in den USA, wo man die Kinder gefragt hat, zeig mir die hässliche Puppe. Welches ist die hässliche Puppe? Und ein Großteil der schwarzen und weißen Kinder haben sich sehr schnell dafür entschieden, dass die schwarze Puppe die hässliche Puppe ist. Selbst die schwarzen Kinder. Und das ist genau das Traurige dabei, dass was einfach auch zeigt, dass es nicht nur die Betroffenen Rassismus mitbekommen, sondern auch die Nicht-Betroffenen. Alle haben es kapiert. Alle wissen, wer die hässliche Puppe ist. Und ich glaube, dass das gar nicht irgendwann mal irgendjemand explizit gesagt hat. Das kriegt man einfach schon mit, auch als ganz kleines Kind.
Und wie geht's dann diesem Kind, das dann zum Beispiel nicht mit schaukeln darf? Also wie geht es den Kindern nach diesen Erfahrungen?
Ja, also selbstverständlich ist es eine ganz große Verletzung, immer wieder zum anderen gemacht zu werden. Die Kinder verlieren mit der Zeit einfach das Gefühl dabei. Sie werden vorsichtiger, zurückhaltender, auf andere zuzugehen, wenn das eben öfter vorkommt. Und sie entwickeln unter Umständen Minderwertigkeitsgefühle. Gerade wenn das wiederholt passiert und auch keiner daraufhin reagiert, dann bleibt natürlich der Eindruck, naja, mit mir kann man es machen. Ich bin halt die ausgegrenzt werden darf, und es ist in Ordnung, es ist akzeptiert. Und das ist natürlich schmerzhaft.
Ja, das ist wahnsinnig traurig. Das ist ja fast schon Gewalt an dem Potenzial der Kinder, was sie aus ihrem Leben alles machen könnten, wenn sie von Anfang an bestärkt werden würden, was ja dann nicht der, ja, nicht der Fall ist.
Es ist vor allem etwas, was, wenn man das einfach über längere Zeit hin sieht, einfach eine Dauererfahrung ist. Wenn man mit der ständigen Konfrontation mit herabwürdigen Bezeichnungen zu tun hat, auch zum Beispiel, wenn man dann den Fernseher anmacht und auch da die Darstellung von der Gruppe, der ich zugehöre, auch immer wieder kriminalisiert wird, abgewertet wird, dann kann das einfach bis hin zu dem Gefühl geben, ich bin Mensch zweiter Klasse, mit mir kann man es machen. Ich hatte in meiner Studie eine Frau, die erzählt hat, sie wollte immer Jura studieren, aber hat nicht Jura studiert, weil sie der absoluten Überzeugung war, zu einer schwarzen Rechtsanwältin wird sowieso keiner kommen. Und das ist genau das, was Rassismus dann macht. Es fängt nämlich an, dann auch wirklich die ganze Lebenswelt dieser Menschen einzuschränken. Und das ist nicht nur die Vorstellung in dem Kopf, sondern es ist dann unter Umständen auch die realen Erfahrungen. Wenn man dann sich bewirbt und am Telefon Muttersprachler ist und dann, wenn man plötzlich im Personalraum steht und der Mensch sieht, oh, das ist eine schwarze Frau und man merkt einfach, der Mensch versucht jetzt alles, um aus dieser Situation rauszukommen und mich ganz schnell loszuwerden. Oder auch im Wohnungsmarkt, also ja. Da habe ich auch selber ganz persönlich meine Erfahrung gemacht, wo es dann hieß, nee, sowas machen wir nicht. Solche Sätze hört man dann und das ist alles noch, ich sag mal, die softe Variante. Es gibt natürlich auch die sehr konkrete Variante, wo man wirklich auch bei der Beförderung ausgelassen wird, wo man dann wirklich einfach auch nicht den Weg nach oben schafft, weil man einfach eine gewisse Führungsriege auch nur mit gewissen Eigenschaften kombiniert haben möchte, vielleicht weiblich nicht so gerne möchte, weiß bevorzugt wird oder überhaupt man da schon eine ganz klare Vorstellung davon hat, wie das Personal aussehen soll und wie nicht.
Verstehe. Und dadurch fehlen den Kindern ja wiederum auch die Vorbilder, wo sie andere in diesen Rollen sehen.
Ja. Vorbilder spielen eine ganz große Rolle, wenn wir zum Beispiel darüber reden, vielleicht gleich, wie man Kinder unterstützen kann. Vorbilder spielen eine ganz, ganz große Rolle. Gerade im Kontext von Schwarzsein gibt es, ich sag mal, nicht so die große Bandbreite an Vorbildern im deutschen Kontext. Deswegen ist es, aber grundsätzlich ist es so, dass ein Kind das Gegenüber sucht. Das ist einfach immer so, dass Kinder versuchen, ein Gegenüber zu finden. Das heißt, wenn sie ein Buch öffnen, dann suchen sie natürlich irgendwo ein Kind, das auch so aussieht wie ich oder Geschichten, die sie selber vielleicht auch erlebt haben, die sie nachvollziehen können. Mhm. Und ich weiß also aus dem persönlichen Kontext, dass also Bücher, die in denen schwarze Menschen vorkommen, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig sind. Wenn es darum geht, sich selber als normal zu erleben, können solche Bücher sehr, sehr hilfreich sein. Wichtig ist aber, dass man nicht aufgrund der Hautfarbe in dem Buch irgendwie eine Sonderrolle hat und irgendwie mehr leisten muss, um anerkannt zu werden. Dann geht's wieder nach hinten los. Ja. Sondern es muss halt so viel Normalität wie möglich dabei sein. Und wenn Sie mögen, kann ich da Ihnen für ihr Podcast da am Ende noch ein paar Tipps geben, was für Bücher wirklich gerne. Gut sind.
Total gerne. Zu den konkreten Tipps kommen wir gleich. Ich hätte noch eine Frage, wie man Kindern erklären kann, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt. Also wie kann ich Kindern erklären, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder aufgrund ihrer Kultur oder Religion überhaupt diskriminiert werden? Wie kann ich das Kindern klar machen?
Jetzt ist wieder die Frage, wer macht wem was klar? Also das Kind, das selber Ausgrenzungserfahrungen macht, dem braucht man das nicht mehr erklären, dass es das gibt. Das erlebt es. Dem muss man eher nur erklären, wieso werde ich böse angeguckt? Wieso sagt die Frau zu mir, geh doch nach Hause, nach Afrika? Wieso werde ich als Schokobaby bezeichnet? Wieso kriege ich das N-Wort gesagt? Wieso darf ich nicht auf die Schaukel oder warum denken alle, ich würde gerne Reis essen oder gut singen und tanzen? All diese Dinge sind Stereotype, die klassisch auf schwarze Menschen übertragen werden. Und das ist einem schwarzen Kind zu erklären, woher das kommt, das sind einfach irgendwelche Schablonen, die auf uns übertragen werden, die aber nicht richtig sind. Du weißt selber ganz genau, dass du dieser Schablone nicht entsprichst und leider passiert es immer wieder, aber nimm es auf keinen Fall für dich an. Denn ich weiß, dass du viel, viel mehr bist als das, was da behauptet wird und du musst da eine emotionale Distanz zu entwickeln und das ist das, was ich auch in meinem Buch empfehle, den Eltern, dass sie den Kindern beibringen, es gibt diese Schablone auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehst du und es gibt keine Verbindung dazwischen. Es gibt zwar dieses Phänomen, aber du bist nicht repräsentiert durch diese Schablone. Und eine emotionale Distanz, damit meine ich auch, dass man auf der Basis dessen, dass man versteht, es gibt sowas, was unter Menschen erzählt wird über uns, aber dieses repräsentiert uns einfach nicht. Und das heißt aber auch, dass man in der Lage ist, wenn jemand sagt, geh doch nach Afrika, dass einem klar ist, okay, der Typ hat keine Ahnung von mir, der hat keine Ahnung von uns und in seinem Kopf laufen irgendwelche Filme ab, die traurig und negativ sind, aber auch wiederum mit uns nichts zu tun haben.
Und was empfehlen Sie dann den Kindern, wie sie darauf reagieren sollen?
Das ist natürlich ganz stark davon abhängig, wo findet das statt? Mhm. Passiert mir das auf der Straße und ich bin alleine und es ist dunkel und der Mensch ist vielleicht unter Umständen stärker als ich? Oder passiert das beim Bäcker? Passiert das in der Schule, im Klassenraum oder passiert das, ich weiß nicht, in einem gut bei Kindern vielleicht nicht unbedingt, aber ich sag mal so, es ist ganz entscheidend, wo das Ganze stattfindet. Ich sag mal, alles, was im schulischen Kontext ist, ist selbstverständlich dann auch so, dass man die Möglichkeit hat, zum Klassenlehrer zu gehen, dass man einfach Ansprechpartner innerhalb der Schule findet. Da gibt es als Eltern, kann man zum Elternvertreter gehen. Der kann wiederum auch zum Klassenlehrer gehen, wenn man nicht direkt den Weg zum Klassenlehrer suchen möchte. Aber ich würde schon sagen, alles, was im schulischen Kontext ist, würde ich versuchen, über den Klassenlehrer anzusprechen und dann einfach zu sehen, wie da die Resonanz ist. Die ist ja auch unter Umständen unterschiedlich. Genau. Und ich würde da auch auf jeden Fall darauf achten, dass wenn das Kind also schon 10 Jahre oder älter ist, auch selber auch mit einbezogen wird. Mhm. Nämlich inwiefern das dem Kind passt. Also ist es in Ordnung, wenn ich das anspreche oder möchtest du das nicht? Wie können wir das am besten machen, sodass du dich auch wohlfühlst dabei? Denn alles, was mit Öffentlichkeit, Konfrontation oder auch Klarstellung zu tun hat, hat immer die Gefahr, dass man das Kind erneut unter Stress setzt, wenn es dann vor der ganzen Klasse sich dann hinsetzen muss und sagt, ja, wer hat jetzt dem Adam den dummen Spruch gemacht? Und dann sitzt man wieder da und alle gucken einen an. Also das ist praktisch nicht das, was man erreichen sollte, sondern man muss gut überlegen, da 4-Augen-Gespräche zu führen oder auch nur Gespräche mit den Kindern, die sich geäußert haben. Das muss man dann einfach abwägen.
Wir hatten hier im Podcast schon mal eine Folge zum Thema Mobbing und da hatten wir diesen Ausdruck Gedankenfürze. Also, dass wenn andere was über uns sagen, ist es eigentlich völlig egal, ist irgendein Gedankenfurz, der diesen Leuten in den Kopf kommt und über mich sagt es eigentlich gar nichts aus. Also ich, würden Sie sagen, dass, ja, würden Sie Kindern auch empfehlen, dass sie sich komplett distanzieren, also einfach für sich so eine starke Haltung entwickeln, dass ihnen das völlig egal ist? Oder sehen Sie da im Unterschied zum Thema Mobbing schon eher auch die Verantwortung des einzelnen Menschen, die im Alltag rassistisch handeln, nicht bloßzustellen, aber eben in die Verantwortung zu ziehen?
Das würde ich unbedingt altersspezifisch sehen. Ich glaube, dass es absolut eine Überforderung ist, ein Kindergartenkind zu sagen, jetzt sei mal selbstbewusst und steh mal für dich selber ein. Also das geht einfach nicht, da müssen die Eltern ran. Auch ich sehe das eigentlich für die komplette Schulzeit, dass die Eltern da einfach auch die Möglichkeit haben, offizielle Schritte zu gehen. Das hatten Schüler einfach nicht. Einen Brief zu schreiben an die Schulleitung aus der Elternposition hat ein ganz anderes Gewicht, als wenn ein Schüler irgendwie den Lehrer anspricht. Mhm. Und was die Verantwortung angeht. Es gibt unterschiedliche Strategien, wie man reagieren kann in der Situation. Das fängt an, mit einem Spruch, mit einem anderen Spruch zu antworten. Wenn man zum Beispiel auf seine krausen Haare angesprochen wird, dass man einfach sagt, ja und du mit deinen Spaghettihaaren siehst auch nicht viel besser aus.
Ja, oder das sehe ich so oft, was würden Sie den Kindern empfehlen, wenn Erwachsene kommen und Haare anfassen wollen?
Oh mein Gott. Oh mein Gott, als allererstes würde ich auf jeden Fall Stopp sagen oder sowas von Stopp. Mhm. Also erstmal würde ich ganz förmlich, also ich am besten finde ich eigentlich immer noch das, den Satz, fassen Sie mich nicht an, aber in einem richtig scharfen Ton, dass dem Menschen wirklich die Hand in der Luft stehen bleibt. Weil das ist ein Übergriff, das ist eine Grenzüberschreitung und nichts anderes als das, so würde ich das immer, wenn eine Grenzüberschreitung ist, würde ich sagen, Stopp, lassen Sie das bitte, ich möchte das nicht. Und aus irgendeinem Grund denken Menschen immer noch, das wäre völlig in Ordnung, aber ich fasse Kinder auch nur an, die man mir in den Arm legt. Also dann ist es in Ordnung. Aber zu glauben, dass ich hier alles angrapschen kann, was ich interessant finde, ist eigentlich auch nicht unbedingt selbstverständlich, auch nicht in der deutschen Gesellschaft. Ja, also ich würde einfach sehr deutlich machen, dass ich das nicht will. Also ich weiß, dass manche Kinder sich dazu entscheiden, dass es für sie in Ordnung ist. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber man braucht dieses Okay. Also es gibt überhaupt kein Anrecht darauf, anderen Leuten in die Haare zu fassen. Und die Vorstellung, alles, was interessant ist und interessant ist, das darf ich auch ankrapschen. Also das ist einfach absurd. Das geht nicht.
Sollte sich jemand mal umgekehrt wagen, ja. Sie haben jetzt 2016 das erste Buch im deutschsprachigen Raum geschrieben, das überhaupt thematisiert hat, wie man mit Kindern und Jugendlichen umgehen kann, die Rassismus erfahren. Als ich das gelesen habe, dass das 2016 das erste Buch war, bin ich ja echt fast vom Hocker gefallen. Also das erste konkrete Buch mit Handlungsanweisungen für betroffene Eltern.
Ja, die Rassismuskritik ist natürlich schon wesentlich älter und dazu gibt es auf jeden Fall auch Bücher, auch im Jugendeinrichtungen. Wie kann ich eine Jugendeinrichtung rassismuskritisch gestalten? Aber auch diese Sachen sind eigentlich, sag mal so, vielleicht so 10 Jahre. Seit 10 Jahren wird dieser Begriff gearbeitet und auch verstärkt versucht umzusetzen mit Fachtagungen, mit Fortbildung. Versucht man in das Feld reinzugehen, aber es ist definitiv eine ganz große Lücke auf dem Buchmarkt, gleichzeitig aber ein ganz großer Bedarf bei den Menschen da. Die Menschen oder die Eltern suchen Antworten für Situationen, wenn das Kind weinend nach Hause kommt und die Kinder kommen weinend nach Hause zum Teil und erleben schlimme Sachen. Oder aber, und das ist genauso schlimm, das Kind erzählt nichts und nimmt es mit und trägt es mit sich rum und es belastet das Kind aber trotzdem weiter. Also wenn ein Kind schweigt, heißt es noch lange nichts, dass es ihm gut geht. Unter Umständen kann es sogar das Gegenteil bedeuten. Ich empfehle da auch achtsam zu sein, wenn ein Kind bedrückt wirkt und plötzlich nicht mehr redet. Das kann unter Umständen genau das sein, dass was Schlimmes passiert ist und das Kind doch nicht traut, sich drüber zu sprechen, weil es nicht weiß, was dann kommt.
Und was war dann Ihre Motivation zu sagen, okay, ich schließe jetzt diese Lücke und schreibe?
Ja, es war eigentlich, es waren mehrere Faktoren, die zusammengekommen sind. Und zwar war ich mit meiner Promotion gerade fertig und das Ergebnis meiner Promotionsstudie war, muss vielleicht erstmal erklären, worum es da ging. Da ging es um Akkulturationsstress von Migranten, Bewältigungsstrategien im Umgang mit Rassismus, Akzeptanz und Rassismuserfahrung. Und ich habe mich da mit Erwachsenen beschäftigt, die mir praktisch ihre biografischen Erfahrungen von Akzeptanz und Ablehnungserfahrung erzählt haben und auch erzählt haben, wie sie teilweise Unterstützung erlebt haben, wie sehr ihnen das geholfen hat, auch einen eigenen Zugang zu ihrer Herkunft zu haben, stolz auf die Herkunft zu haben, die Sprache zu sprechen und auch eine Gegenerfahrung zu haben zu dem, was in der Welt da draußen über schwarze Menschen erzählt wurde. Und ich hatte dann zum Schluss eine Typenbildung gemacht, bei der ich die Leute unterschieden haben, wie gut sie letztendlich das verarbeitet haben, was sie erlebt haben. Und die, die es unglaublich gut konnten, waren übereinstimmend bundesweit Menschen, die mit ihren Eltern über das Thema reden konnten, die einen Bezug hatten zu ihrem Herkunftsland, einen Stolz hatten, die Strategien von den Eltern vermittelt bekommen haben, die sogar vorbereitet wurden auf das, was möglicherweise auf sie zukommt. Klasse. Und die dann auch noch idealerweise vielleicht sogar so eine Art Diaspora-Erlebnis hatten, dass sie also auch so soziale Kontexte hatten, wo sie mit anderen schwarzen Kindern oder Jugendlichen einfach sich austauschen konnten. Wobei das Entscheidende nicht war, dass die anderen auch schwarz waren, sondern dass sie auch Rassismuserfahrungen hatten. Und ja, das war praktisch das Ergebnis meiner Promotionsarbeit. Und dann dachte ich, wow, das ist eigentlich, sollte jedes Elternteil das wissen. Jeder, der ein Kind hat, das potenziell von Rassismus betroffen ist, sollte dieses Wissen haben. Mhm. Denn manche glauben ja, also für mich siehst du ja nicht schwarz aus und für mich spielt es keine Rolle, also reden wir darüber nicht zu Hause. Das hat aber dummerweise den Effekt, dass die Erfahrung, die das Kind ja sowieso macht, dann, dass es mit diesen Erfahrungen halt alleine bleibt und keinen Ansprechpartner hat. Und das brauchen Kinder. Die brauchen einen Gegenüber, mit dem sie drüber reden können, der das ernst nimmt. Ganz wichtig. Eine der Effekte, die man am allerwenigsten will, dass das Kind sich alleingelassen fühlt, ist zu erreichen, indem man einfach konsequent nicht über das Thema redet. Das führt nämlich dazu, dass das Kind sich alleine damit auseinandersetzen muss und es verinnerlicht und denkt, ja, das ist halt so und mir kann eh keiner helfen und ich muss mit dem klarkommen.
Wow, wie gut, dass Sie sich dem Thema angenommen haben und ja, dieses Wissen jetzt weitergeben an all die betroffenen Eltern, weil das führt ja in Zukunft dann dazu, dass mehr Kinder gestärkt aus diesen Situationen rausgehen, so wie bei Ihrer Zielgruppe. Es waren ja die Befragten, die gut damit umgegangen sind. Und Sie sagten jetzt schon, Vorbilder sind wichtig, die Kinder ernst nehmen mit dem, was man sagt und über alles sprechen zu Hause, nicht totschweigen und so tun, als wäre es nicht da. Welche Tipps haben Sie denn noch für Eltern von betroffenen Kindern?
Ja, also natürlich müsste man sich selber mit dem Thema Rassismus auch auseinandersetzen. Wenn man selber sprachlos ist zu dem Thema, dann kann man natürlich auch nicht eine Sprache finden, mit den Kindern darüber zu sprechen. Man sollte das Phänomen für sich auch wahrgenommen haben. Mhm. Ich weiß, dass es auch Eltern gibt, die unterschiedlich selber mit dem Thema umgehen. Und ich versuche in meinem Buch auch darauf hinzuweisen, dass die Strategie, die man für sich selber entschieden hat, natürlich auch übertragen wird auf die Erziehungsbotschaft, die man dem Kind gibt. Mhm. Wenn man zum Beispiel für sich entschieden hat, dass Rassismus unveränderlich ist und dass man halt sich damit abfinden muss und dass die Botschaft ist an das Kind, ja, dann muss man sich darüber klar sein, was man was für ein Weltbild seinem Kind vermittelt und ob das wirklich so optimal ist, ja, das hinterfrage ich einfach in dem Buch auch ganz klar. Ich bin sehr dafür zu differenzieren. Ich bin sehr dafür zu sagen, ja, es gibt Menschen, die ausgrenzen, die rassistisch denken, aber es sind nicht alle so. Und ich glaube, dass dieser Unterschied, dass man diesen Unterschied machen muss und den Kindern auch vermitteln muss, damit sie nicht anfangen zu glauben, jeder hat was gegen mich. Denn diese Voreinstellung ist natürlich, glaube ich, auch nicht gesund. Und was Strategien angeht, ja, es gibt einfach verschiedene Strategien. Es gibt einfach dieses ganz klar, sich auf jeden Fall in der Position, in der Situation verbal verteidigen und zu sagen, nee, will ich nicht, lass mich hier in Ruhe. Dann gibt es die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, sei es auf die Pausenaufsicht, sei es ein Klassenlehrer, der dann später die Sache dann auch nochmal anspricht und klärt. Dann gibt es die Möglichkeit, Beschwerdebriefe zu schreiben als Eltern an die Schulleitung. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn das im privaten Kontext ist, die Eltern des Kindes anzusprechen, vorbeizugehen und zu sagen, hier, da ist heute die und die Situation gewesen und was sagen Sie denn dazu? Das Problem ist, die Reaktionen sind nicht unbedingt immer kooperativ. Unter Umständen kann das sogar auch darauf hinauslaufen, dass man dann gesagt bekommt, ja, wieso, der Junge hat doch recht mit dem Spruch. Also das kann auch passieren. Es gibt da auch von Seiten von Schulen nicht immer die Kooperation und die Bereitschaft, da auch zuzuhören und das Problem auch wahrzunehmen. Also das kann einem auch passieren, davor muss ich warnen. Aber wichtig ist, Entschuldigung, unterm Strich ist aber entscheidend. Und ich habe auch Leute gehabt, die zum Schluss gesagt haben, ich wechsle einfach die Schule und dann geht's mir besser. Und das war dann unter Umständen auch die beste Lösung. Aber unterm Strich ist wichtig, dass rüberkommt. Du musst das nicht aushalten. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder nicht mit dem Gefühl aufwachsen und die Erfahrung machen, ich muss das einstecken, ich muss das aushalten, mit mir kann man das machen. Das darf einfach nicht hängen bleiben. Weil das Ziel ist, dass es nicht verinnerlicht wird, dass man trotzdem sich selber als Individuum selber sieht, dass man immer noch seine Chancen sieht, dass man auch glaubt, dass man was erreichen kann. obwohl es dieses Phänomen gibt. Und es gibt dafür viele Vorbilder.
Mhm. Ja, so gut, dass Sie das jetzt nochmal ansprechen. Ich wollte gerade fragen, ob wir zum Abschluss nochmal auf den Punkt bringen können, warum das alles so wichtig ist. Warum das so wichtig ist, dass jede einzelne Lehrkraft in ihrem Unterricht, wenn sie Formen von Alltagsrassismus bemerkt, das nicht einfach so, ja, so stehen lässt oder so tut, als hätte sie es nicht gehört. Denn manchmal ist es ja einfach so, der Alltag, der Unterrichtsalltag findet statt und man hat andere Dinge, die gerade wichtig sind im Sinne von, man hat nur noch 5 Minuten Unterricht, man hat vielleicht noch einen wichtigen Punkt oder irgendwas anderes, was einem vielleicht spontan die Rechtfertigung geben könnte. Man spricht später über das andere. Und dann wird's vielleicht vergessen und ja, oder auch bei Menschen im Alltag, die denken, misch ich mich da jetzt ein oder lasse ich das stehen? Was geht's mich denn an? So, was kann denn jeder Einzelne von uns denn im Alltag tun und warum ist das so wichtig?
Sie haben jetzt 2 Zielgruppen gemischt. Das eine sind die Lehrer. Die Lehrer liegen mir sehr am Herzen, weil sie, glaube ich, eine sehr, sehr verantwortungsvolle Rolle und Aufgabe haben und auch eine ganz wichtige Person sind in der Schullaufbahn von Kindern. Anhand der Bewertung meines Lehrers oder meiner Lehrerin versuche ich mich selber auch zu sehen. Und wenn ich einen Lehrer habe, der mich wahrnimmt aufgrund meiner Herkunft als weniger begabt, dann hat das einfach Folgen für das, was ich in mir selber sehe und was ich auch an Chancen für meine Zukunft sehe. Ich kann nur jedem Lehrer und jeder Lehrerin sagen, sie haben eine unglaublich wichtige Position. Wenn sie auf das Kind mit Ermutigung, mit Vertrauen zugehen, wenn sie das Kind wahrnehmen als Individuum, wenn sie Potenziale sehen und diese fördern und das unabhängig davon, ob das Kind ein Kopftuch hat, dunklere Hautfarbe hat, Sinti, Roma ist oder jüdischen Glaubens hat, das darf alles keine Rolle spielen. Schauen Sie auf das Individuum des Kindes, fördern Sie das Kind, haben Sie Vertrauen und jede Art von Abwertung, die eigentlich nur auf Vorurteile basiert, sollte unbedingt unterlassen werden. Das, was man als Lehrer, ich möchte es mal umgekehrt sagen, wenn man ein Positiverlebnis hat von einem Lehrer, das behält man Jahrzehnte im Kopf. Ich habe bis heute die Erinnerung an eine Kunstlehrerin. Ich war damals ich war noch in der Grundschule, ich glaube 3., 4. Klasse. Die hat einmal mich vor der ganzen Klasse so gelobt für mein Bild, dass ich bis heute der absoluten Überzeugung bin, ich kann gut malen. Weil damals hat sie das so explizit vor der ganzen Klasse gesagt. Und genau dasselbe passiert auch umgekehrt. Das muss einem klar darüber sein. Immer dann, wenn man auch Abwertung, sage ich mal, vor der Klasse umsetzt, dann bedeutet das, genauso bleibt das bei dem Kind hängen wie jedes Positive. Und das bedeutet, dass man einen direkten Einfluss hat auf das Potenzial, das Kinder aus sich rausholen und das Selbstbild, das Kinder von sich haben. Und das kann man doch nutzen im Positiven.
Ja, so toll, dass Sie das am Ende nochmal so auf den Punkt bringen. Frau Madubuko, ich danke Ihnen von Herzen für die zahlreichen Tipps und Strategien, die Sie für Eltern betroffener Kinder haben, aber auch alle anderen Eltern und Lehrer oder Lehrkräfte, die jetzt kein eigenes Kind haben, das von der Situation betroffen ist, konnten wahrscheinlich so, so viel wahnsinnig Wichtiges rausnehmen, was sie direkt in ihrem Alltag umsetzen können und damit wenigstens ein kleines bisschen dazu beitragen können, dass die Kinder in ihrem Umfeld ein größeres Selbstvertrauen haben, ein Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten, weil sie für sich das Gefühl haben, sie sind in einem Umfeld, in dem sie sicher sind.
Sicher und vor allem auch 100% wertvoll. Genauso wie sie sind sie richtig. Das ist dir einfach die Botschaft, die rüberkommen muss. Man muss sich nicht schämen, dass man in Deutschland ist, wenn man in der 3. Generation ist oder wenn man eben nicht dem typischen Bild eines Deutschen entspricht. Die deutsche Identität ist bunt.
Ja, ja. Sie meinten vorhin, Sie hätten noch ein paar Tipps. Also wenn ich jetzt mehr über das Thema wissen will, was sind denn tolle Bücher, tolle Webseiten, wo kann ich mich vielleicht austauschen?
Also im Kleinkindbereich würde ich auf jeden Fall das Portal Tebalu empfehlen. TEBALU. ich weiß nicht, OU oder U, das müsste man nochmal gucken,
Tebalu. Ich pack's in die Shownotes. Mhm.
Genau, also Tebalu bietet also Spielzeuge, aber auch Bücher an, also von Kleinkind bis Jugendalter zu dem Thema. Dann empfehle ich auf jeden Fall das Handbuch Inklusion für Erzieher und Erzieherinnen. Finde ich, ist das ein super Standardwerk, was jetzt gerade auch wieder aktuell Neuauflage rausgekommen ist. Das wird von Kinderwelten rausgebracht und die haben eben den Anti-Bias-Ansatz für Kindergärten entwickelt. Kommunikation untereinander gut steuern, dass Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit wahrgenommen werden, aber es nicht überbetont wird. Mhm. Wie man Gemeinsamkeiten betonen kann, aber trotzdem Unterschiede wahrnehmen kann. Das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Also als Erzieher oder Erzieherin würde ich das besonders empfehlen. Dann für Eltern habe ich auch überhaupt keine Probleme, mein Buch zu empfehlen. Das ist wirklich für Eltern ganz gut.
Wie heißt
für das? Empowerment als Erziehungsaufgabe ist im Unrast Verlag rausgekommen. Für Lehrer und Lehrpersonal finde ich sehr, sehr gut, dass die Antidiskriminierungspädagogik ist ein Handbuch, auch gerade 2018 rausgekommen und bietet einen Überblick darüber, wie man mit Vielfalt im schulischen Kontext bisher umgehen kann und hat praktisch ein Drittel des Buches sind Methoden, wie man im Unterricht oder auch mit Übungen das Thema Vielfalt, Diskriminierung und Rassismus mit den Schülern erarbeiten kann, spielerisch in verschiedenen Gruppen stärken. Also es ist sehr, sehr, sehr praxisorientiert.
Ach, super, das klingt toll. Herzlichen Dank, Frau Dr. Madubuku.
Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ein paar Anregungen dabei sind, gewesen sind. Und ich kann nur jedem sagen, der sich in dem Feld irgendwie verändern möchte, tun Sie es. Die Möglichkeiten sind da. Es gibt auch wahnsinnig viele Seminare und Fortbildungsangebote, die man auch nochmal zusätzlich machen kann. Und die Kinder werden es Ihnen danken.
Und jedes Einzelne braucht nur einen Erwachsenen, damit das eben eine Erfolgsgeschichte werden kann.
Unbedingt. Und vor allem weniger von der Sorte, die sagen, ach, stell dich nicht so an, ach, das war doch gar nicht so schlimm. So sind Kinder halt. Also all diese Sachen sind fatal und wirklich nicht zu empfehlen.
Ja, oder auch, ich habe auch schon mal gehört von einem Schüler, der mir erzählt hat, eine andere Lehrkraft hätte gesagt, er hat die, er macht es nur, weil er Aufmerksamkeit sucht. Er hat sich bei der Lehrerin beschwert.
Ja.
Dass andere Kinder ihn gemobbt hätten. Und da hat sie gesagt, er sucht nur Aufmerksamkeit. Und
traurig, sehr, sehr traurig. Denn die Profession der Lehrer beinhaltet auch den Schutz aller Kinder. Mhm. Aller Kinder.
Ja, alle, genau. Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Alles klar. ich freue mich drauf und ich hoffe, ein paar Leute konnten was mitnehmen.
Frau Madubuku, auf jeden Fall.
Mach dein Kind zum Klassenheld.
Super Noten. Freunde fürs Leben. Glückliche Erinnerungen.
Klassenheld.
Klassenheld.
Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen. Wer mehr über Lisa Reinheimer wissen möchte, Infos gibt's auf www.klassenheld.com.